Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute Folge 4. Es ist der 1. März 2022 und weltweit ist bekannt, dass sich heute die Steuergesetze für Bitcoin und Krypto in Österreich massiv ändern. Und wer könnte uns da besser weiterhelfen als die Krypto-Steuerberaterin schlechthin? Natalie Enzinger aus Graz, sie ist heute extra nach Wien gekommen, um sich mit mir im Studio hinzusetzen und das wirklich im Detail durchzugehen. Was ändert sich? Was könnte sich in Zukunft wieder ändern? Stichwort Behaltefrist. Und wie sieht eigentlich der Unterschied aus zu Deutschland, zu Schweiz, Italien und Frankreich? Incrementum, das ist eine bankenunabhängige Fondsgesellschaft und die beiden Fondsmanager Marc Wallek und Ronald Stöferle sind echte Experten für Sound Money und die österreichische Schule der Nationalökonomie. Dazu haben sie mehrere Bücher geschrieben und in ihren Fonds suchen sie nach innovativen Wegen, mit Gold, Bitcoin und Krypto der Inflation zu entkommen. Apricot Media ist der erste, einzige und auch der beste deutsche Bitcoin-Verlag. Brandaktuell im Programm ist die deutsche Erstausgabe von Layered Money von Nick Battier, ein Buch, das ich an einem Tag verschlungen habe und das wirklich eine ganz neue und sehr spannende Perspektive auf Bitcoin und die Geschichte des Geldes wirft. Bei apricot.media kann man auch per Lightning bezahlen. Beim Bitcoin-Broker Coinfinity geht es um Werte, nicht um Preise. Seit 2014 ist Coinfinity von Graz aus tätig und hat sich seinen Ruf als der seriöse, langfristige Partner für die Bitcoin-Strategie redlich verdient. Der Service ist legendär, die Preise sind fair und beim Team von Coinfinity ist das Bitcoiner-Herz wirklich am richtigen Platz. Ich darf heute begrüßen in 1090 Wien in den Studios von DoMotion unseren allerersten Live-Studio-Gast. Hallo Natalie.
Hallo Nico.
Natalie Enzinger ist Österreichs bekannteste Kryptosteuerberaterin. Kann man das so sagen?
Ja, also kann ich von mir behaupten.
Ich kann das auch von dir behaupten. Danke, dass du hergekommen bist. Du bist aus Graz angereist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Die erste Frage ist eigentlich ganz simpel. Wie wird man zur Kryptosteuerberaterin? Das muss ja eigentlich eine aufregende Geschichte sein.
Ja, die war sehr aufregend. Ich habe einfach einen ersten Klienten im Kryptobereich im Jahr 2014 gehabt, der mich begeistert hat von seiner Idee, ja, und der wollte halt mit Bitcoin ein Geschäftsmodell aufbauen und den haben wir begleitet und dadurch habe ich mich sehr, sehr viel Know-how angeeignet und mit dem Laufe der Zeit kamen halt immer weitere Kunden dazu, also sowohl im Privatkundensegment als auch im unternehmerischen Bereich und das war so dieser Startpunkt und da sehen wir uns jetzt und wir sind auch in der Mannschaft gewachsen, ja, in der Firma. Wir haben den Kryptobereich sehr stark ausgebaut und ja, wie wir alle wissen, hat das eine sehr große Zukunft.
Wie wissen wir das? Ja, das hoffen wir. Ja. Die Zukunft kann man nicht hundertprozentig feststellen, aber es gibt mehr Leute, die das glauben und mehr Leute, die darin investieren. Und du hast gerade gesagt, also du bist gewachsen. Wir sind jetzt aber noch 2014. Also du hast dein erster Klient, hat ein Geschäftsmodell rund um Bitcoin-Dings. Wie hast du da reagiert? Hast du angefangen, einfach mal im Internet zu suchen, worum geht es da eigentlich? Hast du dann gleich sofort selber Bitcoin gekauft oder wie bist du da zu der ganzen Sache herangekommen?
Also ich habe mir das Geschäftsmodell einmal erklären lassen und natürlich ist dann ein großer Teil auch eine Selbstarbeit gewesen, einmal zu verstehen, wie funktioniert Bitcoin. Das hat schon, ich würde meinen, sicher ein Jahr gedauert, bis ich dann wirklich verstanden habe, was Bitcoin ist, ja, oder wie es funktioniert. Und dann habe ich mir einfach, ja, also ich war auch sehr skeptisch, ja, das ist das Nächste. Also man hat ja eigentlich immer so ein bisschen mit Vorsicht seinen Klienten auch einmal zumindest zu untersuchen, welches Geschäftsmodell ist das. Und bin aber dann drauf gekommen, dass das, also ich habe dann irgendwann einmal so ein Aha-Erlebnis gehabt, da habe ich nämlich das Buch von Antonopoulos gelesen.
Andreas Antonopoulos,
genau.
Ja.
Und da habe ich dann irgendwie auch die technischen, also ein bisschen ein technisches Verständnis auch dafür bekommen, was es eigentlich jetzt heißt, ja, oder was passiert. Und dann haben wir eigentlich erkannt, dass das eine gute Sache ist und so viel Daseinsberechtigung hat. Und natürlich, also es war dann schon komplex, jetzt im Zusammenhang mit diesem Geschäftsmodell eben Lösungen zu entwickeln, die eben unserer, ja, steuerlichen Gesetzgebung auch mit der konform ist. Und ja, war spannend. Und natürlich habe ich dann auch selber, lustig, weil dieser erste Klient hat dann auch gesagt zu mir, ja, Sie können ja die Honorarnote sich in Bitcoin zahlen lassen, wissen Sie das nicht? Ja, und ich habe dann, nein, das will ich nicht. Ja. Und ich habe mir aber dann, glaube ich, hier und da habe ich mich umstimmen lassen und dann habe ich wirklich also ganz offiziell Honorarnoten auch in Bitcoin bezahlt bekommen und diese Bitcoin habe ich heute auch noch. Die sind aber jetzt nicht so viel, wie man sich das vorstellt, aber ich war sehr, sehr vorsichtig, aber natürlich hätte man sich damals vielleicht schon überlegen können, mehr davon zu nehmen.
Ja. Gut, im Nachhinein sind wir alle schlauer, ja. Aber immerhin, also es hat sich ja trotzdem nicht schlecht entwickelt, ja, und es sind auch andere Klienten dazugekommen. Wie sind das als Steuerberater? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ja. Als Journalist sucht man sich irgendwann mal ein Spezialgebiet aus und das man, als Arzt sucht man sich quasi ein Fach aus, ja. Ist das so, dass du gesagt hast, du suchst jetzt was Spezielles oder hattest du schon was zu dem Zeitpunkt?
Nein.
Oder wie funktioniert das?
Nein, es ist so, das war mein großer Wunsch und ich glaube, das ist auch das, was ich irgendwie, das habe ich sehr fokussiert. Also ich wollte immer nicht nur Steuerberaterin sein, ja, für so Standardgeschichten, sondern ich wollte immer etwas Außergewöhnliches machen, ja. Das heißt, irgendwas Neues. Und das war halt dann wirklich, das war dann diese zufällige Begegnung mit diesem Moment, okay, da ist was, eine neue Technologie, da wird es auch steuerliche Fragen geben und das habe ich dann genützt. Ja. Und das war im Nachhinein, ja, und es war auch sehr, also meine Berufskollegen haben mich am Anfang sehr kritisiert dafür. Ja. Also die haben gesagt, Bitcoin, was machst du da? Das ist alles illegal und was ich was weiß. Ja. Mittlerweile sind die eher so, dass die jetzt auf mich sagen, die Enzinger hat jetzt gewusst, die hat ein super Geschäftsbusinessmodell auch aufgebaut. Das ist im Nachhinein, also das war schon immer mein großer Wunsch und das ist natürlich schon etwas, wenn man so irgendwie aus sich heraus dann auch noch mit dem sich verbunden fühlt, ja, dann kann man auch mit viel mehr Esprit dem Ganzen Rechnung tragen, ja.
2014, da bin ich jetzt indiskret, aber du bist ja jetzt noch super jung, du musst ja damals noch ganz am Anfang gestanden sein, oder?
Nein, also super jung bin ich nicht mehr, also das war, ja, ich war damals zwar 12, habe mich selbstständig gemacht, ich war aber vorher schon eben angestellt in einer Steuerberatungskanzlei, also ich bin jetzt schon mittlerweile seit 2010 Steuerberaterin. 2013, 14 war dann so das erste, zweite, dritte Jahr meiner Selbstständigkeit und das hat sich dann halt so entwickelt, ja, und die sind natürlich jetzt auch, jetzt haben wir 15 Leute in der Kanzlei, also wir sind recht gewachsen, aber eben hauptsächlich in den letzten 3-4 Jahren ist so sehr nur durch den Kryptobereich, also das muss ich auch sagen. Gott sei Dank.
Ich kann mich noch erinnern, als du angefangen hast, eigentlich tatsächlich später, also als es in den Medien wirklich aufgeschlagen ist, so 2016, vor allem 2017, da sind dann die Veranstaltungen losgegangen. Habe ich mal moderiert in Wien eine Veranstaltung im Juridikum. Da waren dann irgendwie 100 Leute da und dann noch zugeschaltet, tausende Leute per Livestream, ja. Und da war eine Steuerberaterin dort. Und ich habe mir noch gedacht, in der Vorbereitung mir gedacht, okay, wer will was von einer Steuerberaterin wissen? Ja, also alle haben geredet über Gesetze hier und Regulierungen da und so weiter. Und ich bin mir total blöd vorgekommen am Ende, weil als du aufgetreten bist, plötzlich war der Saal total still. Alle haben nur gebannt auf deine Lippen geschaut, ja. Und ich glaube, wir hatten dann eine Stunde lang Fragen, also wirklich. Ja, jeder Einzelne ist nur dort gewesen, um mit Nathalie Enzinger zu besprechen, wie viel er an den Start blechen muss jetzt.
Ja, ich kann mich erinnern an die Veranstaltung, das war irgendwie total lustig und also total, ja, zu sehen eben, das ist auch schön, wenn du, das ist ja das, was ich so liebe an diesen, auch an den Krypto-Community generell, weil die sind halt so dankbar, wenn man ihnen hilft mit den Steuern, ja, also das ist halt etwas, weil da gibt es halt so wenig Leute, die das wirklich können und da erfährt man also auch eine gewisse Dankbarkeit und das ist eben damals auch sehr gut hervorgekommen, weil dann halt einfach die Leute, ich weiß, da haben es dann im Nachhinein, haben die mich belagert noch dort, ja, weil die sind dann im Nachhinein noch einen Vortrag hin zu mir, also Schlange gebildet, darf ich eine Frage an sie stellen und es war sehr, sehr nett.
Und sind auch einige Kunden geblieben, nehme ich an.
Ja, eben, sicherlich, ja. Also
und wirst du heute noch in Bitcoin oder einer der anderen fragwürdigeren Kryptowährungen bezahlt?
Ja, also das mache ich natürlich nicht bei jedem Kunden, aber sicher, das akzeptiere ich schon auch, weil für mich ist das eigentlich also eine gute, auch Diversifizierung, also ich muss nicht nur Euro am Bankkonto haben, so wie es jetzt ist mit Negativzinsen und so weiter, ja, oder verwahrend Geld. Ja,
ja gut, wie wir es auch nennen wollen, nicht?
Ja, ja. Und deswegen mache ich das sehr wohl.
Stimmt, bei Bitcoin gibt es keine Negativzinsen, das kommt in mein Argumentarium hinein. Die Besteuerung von Bitcoin in Österreich und auch im Vergleich vielleicht gleich mit Deutschland, Frankreich auch erwähnt, wie ist sie jetzt? Wie ist sie entstanden? Weil 2014, als du zum ersten Mal im Finanzamt angerufen hast, haben die sich damals wahrscheinlich gar nicht damit ausgekannt, oder? Also das muss ja. Hast du die Steuergesetze geschrieben in Österreich?
Nein, Gott sei Dank nicht. Nein, also ich glaube, das war einfach, also ganz am Anfang hat man versucht, also das ist so, im Steuerrecht gibt es halt gewisse Kategorien von Einkünften. und man schaut halt, wo passt es rein. Ja? Und das ist dann eh so gewesen, dass das ja bei so einem Auffangtatbestand, nämlich in sonstige Einkünfte aus Spekulationsgeschäfte, weil es ja kein Kapitalvermögen jetzt war, also jetzt in Zukunft ist es anders, aber hat man es halt dann dort rein subsumiert. Ja? Das heißt, da hat man einfach das Erstbeste hergenommen, was halt gegangen ist. Und das war halt dann Gott sei Dank sehr, sehr auch Gott sei Dank steuerfreundlich, nach einem Jahr steuerfrei bisher. Ja. Und innerhalb der Jahresfrist, wenn man verkauft hat, ja, oder getauscht hat in andere Coins, hat es halt dann logischerweise einen progressiven Einkommensteuertarif nach sich gezogen.
Also das Vorbild bisher, wenn wir jetzt mal bei Bitcoin bleiben, war eigentlich Gold. Bei Gold ist es ja genau so, diese Spekulationsfrist, wenn ich das ein Jahr halte, ist es steuerfrei. Und in meinen Augen leuchtet das auch ein. Also ich bin der Meinung, man sollte das genauso machen. Man sollte Bitcoin eigentlich wie Gold besteuern, aber das ändert sich jetzt.
Genau, das ist jetzt eben geändert worden. Man hat halt festgestellt, dass Kryptoassets per se halt immer mehr so verwendet werden wie jetzt Finanzanlagen. Ja? Und dann hat man halt empfunden, dass man sagt, man gleicht es dem an. Also man hat dann explizit jetzt einen eigenen Steuertatbestand in das ESDG eingeführt, wo eben erstens einmal die Kryptowährungen definiert werden, was fällt alles drunter, und dann halt auch die einzelnen Einkunftsarten, wenn man jetzt mal so sagt, also üblicherweise eben die realisierten Wertsteigerungen, die man eben mit Krypto jetzt machen
also
kann.
Also ich kaufe unten und verkaufe oben, wie man es genau, machen sollte, genau, nicht umgekehrt.
Genau, ja? Das ist einmal eine Sache, also das ist, wird in Zukunft besteuert werden wie also Aktien, also mit einem Sondersteuersatz von 27,5%.
Aber Verluste abziehen kann ich schon?
Verluste kann man abziehen, aber im gleichen, also in Wahrheit ist es so, man kann Verluste gleich wie bei Aktien. Das heißt, in Wahrheit in dem gleichen Jahr kann ich einen Verlust aus einer Kryptowährungstransaktion, ja, mit einem Gewinn aus gleichen, also Aktien zum Beispiel gegenverrechnen oder auch anderen Kryptoassets, die ich quasi auch verkauft habe mit Gewinn, das kann ich verrechnen. Man kann es aber nicht mitnehmen, das hat man eh nie können. Ja? Also Aktienverluste kann man ja auch nicht ins Folgejahr
okay,
übertragen.
Okay, aber
ja?
Es ist tatsächlich so, wenn ich bei Aktien im Plus bin und bei Krypto habe ich mich mal wieder verspekuliert, dann kann ich diese Kryptoverluste geltend machen und dann durch meine Steuerlast bei den Aktien reduzieren.
Richtig, aber da muss man ein bisschen genauer sagen oder hinzufügen, dass du es auch realisieren musst. Das heißt, du musst dann die Krypto in Euro wechseln, weil im neuen System, ja, in der neuen Gesetzgebung ist so, ein Krypto-zu-Krypto-Tausch ist ja nicht mehr steuerbar. Ja? Das heißt, wenn jetzt wirklich Aktien zum Beispiel einen Verlust habe oder umgekehrt geht es auch, ja, dann muss ich natürlich, damit ich die Gewinne gegenrechnen kann aus Kryptotransaktionen, muss ich natürlich heuer dann die Transaktion machen, ja, dass ich eben ein Gewinner wird und kein, also Krypto und Krypto, würde ich nur sagen, muss man aufpassen, das ist jetzt keine Realisierung mehr.
Also es reicht nicht, jetzt wenn wir ganz konkret werden, es reicht nicht, meinen Shitcoin X, ja, ich verkaufe den in Tether oder eine andere sogenannte Stablecoin, das ist noch immer Krypto to Krypto.
Genau, ja.
Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich wirklich in echte Euros oder zumindest echte Dollars gehe, da sind wir dann wahrscheinlich wieder
genau,
im Graubereich.
Genau, gesetzliches Zahlungsmittel muss es sein.
Gesetzliches, ne? Zahlungsmittel, mhm. Und dann kann ich diese Spielerei machen.
Genau.
Okay.
Und vielleicht nur der Vollständigkeit halber wegen den Zuhörern, es gibt natürlich Übergangsvorschriften für alte Bestände, also alles, was man vor dem 28. Februar 2021 gekauft hat, bleibt natürlich Altregime, das heißt, kann auch immer steuerfrei nach einem Jahr verkauft werden. Und alles, was neu ist, also alles, was sie ab 1. März 2021 gekauft haben, ist natürlich Neues. Das war das Problem mit der Rückwirkung, die war ja auch sehr stark in den Medien. Das haben ja viele sehr schlecht aufgenommen und ich habe es auch nicht verstanden, dass der Staat jetzt hergeht und rückwirkend sagt, das ist das Neuvermögen. Aber ja, das muss man nur beachten, weil es halt auch einen großen Unterschied macht.
Ich glaube, dass da auch die Politik unterschätzt hat, A, wie viele Menschen schon investiert sind in diese Anlageklasse und B, auch was das für Menschen sind. Weil die meisten erfahrenen Investoren, mit denen ich geredet habe, die haben gesagt, ja, das haben sie bei Immobilien auch so gemacht, sollen sich nicht aufregen. Ja? Nur das interessiert den 25-jährigen Kryptoanleger nicht, was mit den Immobilien gemacht wurde. Ja? Der ist einfach nur angefressen, dass er da jetzt zum Handkuss kommt. Also das halte ich politisch nicht für vernünftig. Aber gut, haben sie halt so gemacht. Wie beweise ich denn, dass ich das schon vor dem Stichtag gekauft habe?
Naja, ich meine, grundsätzlich sind ja die Krypto-Assets auch zu dokumentieren. Das heißt, ich habe ja, weit ist es so, sie müssen eigentlich jetzt, man muss eigentlich jetzt sagen, das ist genau das Problem. Ne? Jetzt haben sie mit 1.3.21 ist jetzt zu separieren, Alt- und Neubestände. Ja? Und da muss halt eigentlich jeder jetzt seine Bestände durchgehen, also seine Wallets durchgehen und schauen, wann habe ich die gekauft. Ja? Und dann würde man, ich würde dann anraten, dass man sich echt dann auch trennt. Ja? Also auch vielleicht die langfristigen oder die alten Bestände, also die vor dem 28. Februar oder bis 28. Februar 21 gekauft worden sind, dass man die zum Beispiel von Cold Storage gibt, dass man sagt, okay, das sind jetzt wirklich die Altbestände, weil es kommt dann nur zu Chaos, wenn man was verkauft. Man muss natürlich dann beweisen, ja, in Zukunft ist das jetzt ein alter Altbestands-Kryptocoin oder ist es ein neuer, ja, und das wird natürlich dann auch daran scheitern, wenn irgendwer jemand das nicht gut dokumentiert, dass die Finanzverwaltung dann halt davon ausgeht, dass es eben nicht steuerfrei ist, weil es eben nicht nachgewiesen werden kann, dass es wirklich ein alter Bestand war, ja.
Ja, aber die Steuer wird ja auf den Zugewinn quasi. Das heißt, die Finanzverwaltung weiß ja nicht, also selbst wenn es ein neuer ist, weiß ja nicht, zu welchem Preis ich es gekauft habe.
Das musst du denen auch nachweisen. Ja? Weil du die Differenz, du wirst ja nur die Differenz, den Zuwachs besteuern. Ja?
Aber reicht dann, wenn ich sage, okay, sagen wir, ich habe das schon auf Cold Wallet, so wie das viele Hodler, Leute, die lange halten, ich habe das schon auf einer Cold Wallet und ich habe das vielleicht 2017, 18, 19, 20, was auch immer, dorthin überwiesen, dann ist das ja auf der Blockchain dokumentiert, dass das schon so lange dort liegt. Reicht schon, das?
Ja, aber das reicht trotzdem nicht aus, weil man braucht die Anschaffungsvorgänge. Das heißt, ich muss noch schauen, wie sind die auf das Cold Storage einmal gespeichert worden. Ja? Das heißt, ich muss schauen, wo habe ich sie gekauft. Das ist auch nicht nur für Steuerrecht wichtig, sondern auch dann für die ganze Geschichte mit Compliance. Wenn ich dann einmal wechseln würde, wieder in Euro, muss ich nachweisen können, woher kommen die Euro-Mittel, die ich dann in Bitcoin und Co. gesteckt habe. Und die Finanzverwaltung möchte auch wissen, nicht nur, wann du das auf das Cold Wallet transferiert hast, sondern auch davor, wann hast du es gekauft. Weil das ist ja der Anschaffungszeitpunkt. Auch wenn es jetzt schon lang zurückliegt, natürlich Altvermögen sein kann, ist klar, aber das ist eben die vollständige Dokumentation, beginnt beim erstmaligen Einstieg in die Kryptowelt mit einer Euro-Zahlung auf einen Exchange oder wie auch immer.
Aber all das ist nur dann relevant, wenn die Finanzverwaltung nachfragt. Weil es ist meine Aufgabe zu sagen, das ist Altbestand oder das ist kein Altbestand.
Genau. Also das ist natürlich klar, man muss mitwirken, ja, die Mitwirkungsverpflichtung hat man gegenüber dem Finanzamt. Und wenn man nicht gefragt wird, ja, dann muss man auch nichts sagen dazu, ja.
Ich habe die Vermutung, es geht um den größten österreichischen Bitcoin-Anbieter Bitpanda. Ich habe die Vermutung, es geht einfach nur darum zu sagen, dort sind 90% der österreichischen Kunden, die handeln dort hin und her mit Coins. Wir wollen, dass die für uns die Steuern einheben, damit wir Geld bekommen, also wir der Staat. Und damit ist das im Grunde erledigt. Natürlich, alles andere wird auch verfolgt, um Gottes Willen, und wir werden auch uns alle an die Regeln halten. Aber ich glaube, dass das Ziel war von dem Ganzen.
Ja,
dass
man einfach, also sicher, das war man hat ja auch einen Kästabzug eingeführt, ja, also der kommt ab 1.1.24 dann, wo ja solche großen Handelsplattformen in Österreich dann verpflichtet sind, eben für die Kunden dann die Käst abzuziehen, ja, und dann an die Finanzverwaltung weiter zu transferieren. Und das war natürlich für die Finanz super, weil die denken sich so wie bei den Banken auch, ne, da habe ich halt dann verpflichtet, das ist sehr leicht dann, ich muss nicht administrieren und ich kriege automatisch ein Steueraufkommen. Ja. Das ist sicher auch eine Rolle gespielt. Ja.
Gut, aber nur um den Hörerinnen und Hörern nochmal, die das jetzt wirklich genau wissen wollen, zu sagen, aber es reicht, um zu beweisen, ich habe das angeschafft vor dem Stichtag, reicht quasi die Buy-Order für diese Kryptowährung.
Genau, auf einer anderen Börse, ja, wo man es gekauft hat, da sieht man dann, wann es gekauft worden ist, ja, das reicht. Ja.
Okay. Jetzt haben wir das besprochen. Ist dir klar, nach so langer Beschäftigung mit dem Ganzen, dass von den zwei Dingen das Kompliziertere ist die Steuer, das Steuerrechtliche, nicht die Blockchain und nicht das Bitcoin-Ding, oder?
Naja, das ist jetzt die Frage, wo man herkommt, oder? Weil wenn man aus dem Steuerrecht kommt, dann ist natürlich die große Herausforderung, das technische Verständnis oder die Funktionsweise einmal zu kapieren, ja. Aber natürlich für einen Laien, also das ist natürlich, wenn jemand jetzt nicht aus dem Steuerrecht kommt und dann halt auch noch, also der versteht natürlich von Kryptoassets oder Bitcoin viel, viel mehr, ja, und dem sind dem die steuerrechtlichen Regeln überhaupt nicht klar, ja. Aber also für mich selber, also Steuerrecht hat man, glaube ich, keine Probleme gemacht, sondern eher die, also was jetzt noch immer auch Herausforderung ist, oft Sachen zu verstehen, neue Projekte, die da entstehen, zu verstehen, das ist immer wieder Herausforderung.
Wie ist denn das in anderen europäischen Ländern? Also wie ist das zum Beispiel in Deutschland oder der Schweiz, wenn es um die Kryptobesteuerung geht?
Deutschland haben jetzt diskutieren über im Rahmen eines sogenannten Erlasses, da gibt es einen Entwurf, der ist jetzt bis jetzt noch immer nicht fertig, aber dort ist es so, da bleibt es eigentlich dabei, dass das die Haltefrist, also das ein, die einjährige Haltefrist, die bleibt dort. Ja, das heißt, auch ein Tausch von Krypto und Krypto ist ein steuerpflichtiger, also ein eigentlich steuerbarer Vorgang noch immer. Ja. Und da es ist natürlich so, dass die schon ein bisschen auf Österreich jetzt schauen, was wir da machen. Ja. Das haben sie, glaube ich, schon mit Interesse aufgenommen. Bin gespannt, ob es Auswirkungen hat auf den weiteren Verlauf dieses Prozesses, weil die sind jetzt noch nicht, also die haben keine gesetzliche Änderung gemacht. Ja. Wir haben eine gesetzliche Änderung gemacht. Ja. Die Deutschen haben alles in Form eines Erlasses. Das sind Verwaltungsanweisungen an die Finanzämter. So regeln die das. Und die Deutschen sind teilweise, finde ich, ein bisschen hart, weil sie dann teilweise sogar beim Staking zum Beispiel, da sagen sie, wenn man einmal die Kryptoassets für Einkünftsquellengenerierung verwendet, dann verlängert sich die Haltedauer von 1 auf 10 Jahren. Und also die sind teilweise, finde ich, sehr, ist auch von in der Community großer Aufschrei gewesen, dass es nicht sehr kryptofreundlich ist und dass die Unternehmen dort auch abwandern werden. Finde ich in Österreich viel besser, wenn ich ehrlich bin. In der Schweiz ist es so, die haben so ein ganz anderes System. Ja, wir haben ja zum Beispiel keine Vermögenssteuern. In der Schweiz hat man eben auf Kryptoassets Vermögenssteuern. Das heißt, ich muss in der Steuererklärung am Jahresende angeben, wie sind meine Kryptoassets Vermögensbestände in Schweizer Franken dann. Ja. Und darauf wird ein gewisser Prozentsatz angewendet. Also das ist eine typische Vermögensbesteuerung und eben keine so eine Besteuerung, wie wir es eben vorsehen Kapital, also ein Ertrag auf eine Veräußerung.
Findest du die Regelung, in Österreich ist es ja so, dass ursprünglich der Plan war, die Behaltefrist zu behalten, also diese Jahresfrist. Und dann wurde das in den Verhandlungen zwischen den Regierungsparteien abgeschafft. Und jetzt wird dann auch wieder darüber geredet. Wir nehmen diesen Podcast Mitte Jänner 2022 auf. Wir wissen noch nicht, ob es bei Erscheinungsdatum schon eine neue Regelung gibt, aber es steht im Raum, diese Behaltefrist für Aktien und dann auch für Krypto wieder einzuführen.
Richtig, ja, also das haben wir ja aus den Medien jetzt gehört. Also prinzipiell war es im ursprünglichen Regierungsprogramm auch vorgesehen, dass man eben für Aktien wieder eine Haltedauer einführt. Wahrscheinlich nicht ein Jahr, aber wahrscheinlich länger, ja, von reden wir mal 3 bis 5 Jahre oder sowas. Und natürlich, das hat jetzt im Zuge dieser Verhandlungen, hat das jetzt durch gewisse politische Kräfte dazu geführt, dass eben das nicht so gekommen ist, sondern man hat gesagt, man will eben das nicht mehr noch einmal einführen, die Haltedauer. Und jetzt wird man sehen, also ich habe eigentlich schon damit gerechnet gehabt, dass auch für die Kryptoassets wieder eine Haltedauer kommt. Ja, und ich habe eigentlich, wie gesagt, weniger damit gerechnet, dass das Krypto und Krypto wechseln sozusagen nicht mehr steuerbar sein soll. Ja. Bin gespannt, wie das in Zukunft dann weitergeht. Ja, aber momentan sind wir halt bei dem Status, dass es eben keine Haltefristen mehr gibt.
Gut, es gibt jetzt für alle nichts Haltefristen. In meinen Augen würde sie Sinn machen bei allen Dingen, weil was wir schon haben mit dieser Regelung jetzt ist, es ist ein Incentive eigentlich für kurzfristiges Handeln. Also Krypto oder Krypto ist nicht mehr, und auch Aktien. Wenn ich handle, zahle ich genauso viel Steuern, wenn ich nicht handle. Und langfristige Anlage, egal ob man das jetzt HODL nennen will oder Buy and Hold oder wie auch immer, wird nicht wirklich gefördert. Also eine Behaltefrist ja helfen.
Natürlich, aber das ist auch wieder, kommt auf den Investor drauf an. Ja. Es gibt halt dann schon Leute, die sagen, ich war immer Trader, ja, und deswegen will ich halt, kommt mir jetzt recht. Ja. Ich glaube, dass man vielleicht mit beiden, also man kann durchwegs, glaube ich, auch damit leben, dass man wieder eine einführt, nicht vielleicht ein Jahr, aber vielleicht 3 Jahre oder so, ja. Und dann haben beide Welten was davon. Ja. Aber es ist natürlich, der Hodler sagt, die Abschaffung ist ein Wahnsinn, ja, und der will es nicht. Und der Trader sagt, ja, ich will es gern. Ja. Also das ist immer sehr, ich bin da sehr, ja, unvoreingenommen, weil schlussendlich muss ich mich darum kümmern, wie ich dem jeweiligen die beste steuerliche Situation halt zurechtlege, ja, oder was man machen kann. Aber im Prinzip, ja, wird man sehen, was wirklich dann noch auf uns zukommt, ob da wirklich wieder Haltedauer eingeführt wird oder nicht.
Gibt es deiner Meinung nach so etwas wie ein Best-Practice-Modell in der Besteuerung von Bitcoin und Kryptowährungen? Also ein Land, wo du bei der Meinung bist, die haben das perfekt heraus?
Naja, also in Europa, glaube ich, ich bin jetzt kein Experte für ausländisches Steuerrecht, in Europa kenne ich mich noch ein bisschen aus, ja. Es ist schwierig, weil ich muss schon ansagen, auch man muss natürlich schon ein bisschen diese Verhältnismäßigkeit auch wahren, dass man sagt, naja, wie sind jetzt andere Veranlagungsformen, was ist jetzt? Aber Bitcoin ist in Wahrheit eine Alternative zu anderen Veranlagungsformen am Kapitalmarkt, ja. Und es ist natürlich anders, aber in Wahrheit muss man sich natürlich die Frage stellen, warum sollte jetzt eigentlich gerade sowas, dass es jetzt zum Beispiel steuerfrei wäre immer oder sowas, das würde ich auch nicht als gerecht empfinden. Ja, man sollte halt einfach eine Regelung finden, wo halt generelles Investment in Kapitalvermögen jetzt einmal global halt dann gleich besteuert ist. Ja, und da gibt es halt dann auch schon Länder, die halt ja gewisse Dinge gar nicht besteuern. Aber jetzt wirklich nur jetzt eine Veranlagungsform rauszupicken und die dann nicht zu besteuern, halte ich eben auch nicht für sinnvoll. Und ich glaube, das wird auch, glaube ich, politisch als auch vielleicht verfassungsrechtlich auch nicht so ganz halten. Ja.
Es gibt ein Land, das meiner Meinung nach sehr smart macht, und das ist das kleine südamerikanische Land El Salvador. Dort ist Bitcoin ein legales Zahlungsmittel und daher keinerlei Steuer unterworfen. Und das ist natürlich bei Bitcoin natürlich schwierig, weil man kann es eben einerseits als Geldanlage sehen, aber andererseits eben auch als Währung, und als Währung macht es natürlich keinen Sinn, wenn du es überhaupt besteuerst. Ja. Aber was ich mich frage jetzt auch, diese Debatte, wie ist denn das? Jetzt ist das offizielle ausländische Währung in einem anderen Land. Ab welchem Zeitpunkt muss jetzt die österreichische Steuergesetzgebung das respektieren? Also sagen, wir müssen das jetzt eigentlich besteuern, so wie den Dollar oder den Yen.
Das ist eine super Frage, weil das wurde auch diskutiert, weil es gibt nämlich, also mit dieser neuen Einführung der Besteuerung hat man auch die Definition überhaupt einmal, was sind Kryptowährungen, hat man auch reingeschrieben ins Gesetz, ja. Und da steht auch drinnen, also das hat man von der geldwäscherechtlichen Einordnung abgeleitet, und da steht eben auch drinnen, so quasi, es darf eben nicht als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt sein, ja. Und so ganz allgemein einmal. Ja. Und da ist natürlich die Frage, es war schon so, ich habe auch diskutiert mit so ein paar so Vertretern von BMF, ja, wie das jetzt ist, wenn jetzt in Österreich das noch drinnen steht, in der Definition. Also ich finde, die Definition hätte es nicht unbedingt gebraucht, ja, dass das drinnen steht, für die steuerlichen Zwecke. Aber in Wahrheit ist halt die Frage dann aufgetaucht, ne, jetzt hat El Salvador hat das ja als gesetzliches Zahlungsmittel eben akzeptiert. Ist das irgendwie für Österreich relevant? Und da war so die Antwort, naja, wenn im europäischen Raum das nicht irgendein Land akzeptiert, sehen wir uns da noch nicht so sehr in der Verpflichtung, das irgendwie zu würdigen. Aber es wird interessant werden, weil ich glaube schon, dass man natürlich, wenn jetzt andere südamerikanische Länder oder so akzeptieren, also je mehr Länder das akzeptieren, umso eher wird man sich die Frage stellen müssen, auch hier, ist das jetzt diese Definition per se noch zeitgemäß, die man da jetzt auch gemacht hat, für das ESDG, ja, in Wahrheit. Und das ist nicht mehr das Tolle dran oder das Lustige dran ist, wenn man nämlich davon ausgeht, dass man dann sagt, diese Definition wird gar nicht erfüllt, ja, weil eben das zum Beispiel jetzt schon in mehreren Ländern gesetzliches Zahlungsmittel ist, ja, dann würde es ja wieder das nach sich ziehen, dass ja diese Regelung gar nicht zur Anwendung kämen, und dann wäre wahrscheinlich sogar wieder der Bitcoin vielleicht wieder so ein sonstiger Vermögensgegenstand, der dann vielleicht erst wieder nur im Rahmen des Spekulationsgeschäfts besteuert werden könnte.
Moment, das heißt, im Gesetz steht, ist quasi schon ein...
Es gibt eine Definition, ja, was sind Kryptowährungen im einkommensteuerrechtlichen Sinne. Und das ist eben definiert, dass man sagt, okay, es sind einige Parameter, also darf nicht ausgegeben werden von einer, logischerweise, es muss eben nicht von einer Bank emittiert sein, es darf eben in keinem Land anerkannt sein als gesetzliches Zahlungsmittel und so weiter. Und da ist eben diese Frage schon aufgetaucht, ne? Weil es ist ja in Salvador als Zahlungsmittel anerkannt.
Aber steht das halt drinnen? Aber steht das deswegen drinnen, glaubst du? Oder
nein,
ist das einfach eine Standardfrage?
Ich glaube, das ist deshalb, weil das kommt von der Geldwäscherichtlinie, diese Legaldefinition. Und die ist damals entstanden, wo El Salvador noch kein gesetzliches Zahlungsmittel, also Bitcoin noch nicht als Zahlungsmittel hatte.
Aber es gibt eine Formulierung in dem neuen Gesetz, dass wenn im Grunde genügend andere Länder es als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptieren, dass quasi diese Regelung wieder zu Fall bringt, aber nur für den Fall Bitcoin, nicht für die anderen Kryptowährungen.
Ja, die anderen wären, glaube ich, niemals legales Zahlungsmittel, oder? Also ich weiß nicht.
Ich glaube es auch nicht.
Kleinen.
Nein, also ja, also Dogecoin vielleicht, ja, auf dem Mars.
Ja.
Aber sonst nirgends. Nein, aber das ist schon interessant.
Ja, also, ich glaube schon, dass das würde es jedenfalls notwendig machen. Also umso mehr Länder das als Zahlungsmittel akzeptieren, als gesetzliches, würde es wieder notwendig machen, diese Definition zu adaptieren oder zu hinterfragen. Weil es halt dann logischerweise dazu führt, dass das nicht mehr anwendbar ist, ja, diese Definition. Dann ist es keine Kryptowährung mehr im Sinne des ESDG, und dann haben wir wieder andere Besteuerungsfolgen.
Und Wer sind denn jetzt so heute, wer ist denn der moderne Kryptokunde? Wir haben ganz am Anfang, um jetzt den Bogen zu schließen, ja, wir haben geredet über deinen ersten Kunden, der wollte ein Bitcoin-Geschäftsmodell aufbauen. Heute gibt es 15.000 Kryptowährungen, die wichtigste ist immer noch Bitcoin, aber es gibt Staking und Lending und DeFi und NFTs und 100 Millionen andere Dinge. Also was sind denn jetzt so die Anwendungsfälle, mit denen du konfrontiert bist derzeit vor allem? Erste Frage. Und zweite Frage, wie geht es quasi weiter mit deiner Kanzlei? Also wie viele Krypto-Experten kannst du noch einstellen? Wie viele gibt es da überhaupt am österreichischen Markt?
Also der typische Krypto-Kunde schaut aus, also ich sage jetzt einmal, ist gemeiner, weil es ist leider 90% männlich, ja. Alter wahrscheinlich 20 bis 40, würde ich meinen, und eher jünger. Es ist auch ist aufgrund der Komplexität. Die Leute, die zum Steuerberater gehen, sind typischerweise nicht die Bitcoin-Hodler, weil das ist ja sehr einfach, ja, sondern die sind eigentlich die Leute, die sehr viel im DeFi-Bereich machen, also die ja alles Mögliche, Liquidity Mining, Farming und so weiter machen, ja, logischerweise. Und natürlich habe ich auch wieder vielleicht das Bild, also zu mir kommen ja nur Leute, die wirklich was zu versteuern haben. Ja, also ich sehe ja die vielen, die vielleicht was verlieren, sehe ich ja nicht, weil DeFi ist natürlich hochriskant, ja, aber das ist halt immer so, dass ich sehe halt nur die positiven Dinge unter Anführungszeichen und darf denen dann helfen, ja. Und das sind eben die Leute, die halt einmal grundsätzlich uns Hilfe suchen und die wir eigentlich auch begleiten. Also nicht nur gegenüber, also wir begleiten sie beim Finanzamt, wir begleiten sie aber auch bei Banken. Das ist auch ganz ein wesentlicher Aspekt, dass man hilft, eben den Mittelherkunftsnachweis zu erstellen oder ihn überhaupt die Daten aufzubereiten, weil er halt viel gemacht hat, viele Transaktionen. Da unterstützen wir halt und da sind die Kunden natürlich sehr dankbar und wir sind auch teilweise Kunden, die bleiben jahrelang, also die haben dann einmal was gemacht bei uns und die machen dann halt nächstes Jahr wieder mit meinen Mitarbeitern, bitte macht es wieder, tut mir helfen wieder, ich gebe euch die Daten und ihr macht es wieder schön für meine Steuererklärung. Und natürlich ist es so, dass ich auch im Bereich der Mitarbeiter jetzt aufgestockt habe, in der Form, dass ich mir natürlich Leute aus der Community hole. Das heißt, ich habe eigentlich jetzt drei und nächste Woche fängt der vierte an. Crypto Assets Consultant heißt diese Berufsbezeichnung. Und da habe ich halt explizit die Stelle so ausgeschrieben, dass ich eben haben möchte, dass das Leute sind, die halt in dieser Community selber Sachen eigenständig ausprobieren. Ja? Das heißt, die kennen sie meistens schon aus, die wissen, was er. Ja, Terra-Ökosystem ist oder Kosmos und was ich was alles, ja. Das heißt, die haben ein relativ breites Wissen, weil sie selber das Hobby von denen, ja. Und das ist ganz super, weil da habe ich eigentlich relativ sehr viele Bewerbungen bekommen und das ist ein super Segment, wo ich sehe, dass die jungen Leute wollen halt was machen, was sie brennen, ja. Und das können sie in meiner Kanzlei, weil die machen dann halt eben auch Recherchen für mich. Also wenn ich sage, ich habe einen neuen Kunden, der hat irgendein neues, ja, keine Ahnung, neue Blockchain, die halt, keine Ahnung, die müssen wir mal untersuchen. Dann machen meine Mitarbeiter halt die ganze Recherche dazu, was da, also wie die Verdienstmöglichkeiten sind, weil es geht ja immer, also wenn es um Steuern geht, geht es ja immer um Einkunftsquellengenerierung, ja. Und dann komme ich halt dazu würdige das halt in der Form, dass ich sage, okay, da könnte es dort einfallen, das ist so zu besteuern. Jetzt ist es eh schon leichter mit dem neuen Gesetz, da tut man sich schon ein bisschen leichter. Und so schaut das aus, der tägliche Business, ja.
Sind eigentlich komplizierte Steuergesetze besser für dich oder simple Steuergesetze?
Lustigerweise haben wir gedacht, wie das neue Gesetz kommen ist, haben wir gedacht, das wird jetzt voll einfach und das wird vielleicht sogar eher so dazu führen, dass wir weniger zu tun haben. Aber es ist leider nicht so, wie immer. Wenn im Steuerrecht was gemacht wird, kommen dann halt dann immer wieder so, im ersten Blick erscheint es irgendwie logisch oder durchschaubar, aber dann, wenn man genauer hinterfragt, kommen dann schon wieder die Sachen, die unklar sind. Und da ist es wieder unsere Aufgabe, eben auch der Finanz, dann im Zuge der Verfahren, die wir führen, einfach ein Feedback zu geben, und auch eine Judikatur zu entwickeln, ne? Was geht und was geht nicht, ja? Oder welches Gesetz war vielleicht verfehlt oder was war gut. Ja? Und das ist unser Part in der ganzen Geschichte und das ist eben schon total spannend. Also das ist halt etwas, was man kann eben eher mehr gestalten. Das ist das, was mich fasziniert. Man kann halt Sachen erstmalig, also ich bin so stolz, weil ich dann halt erstmalig, keine Ahnung, irgendwas geschrieben habe zu irgendeinem Thema, was ich geschrieben habe. Also ich habe voriges Mal geschrieben über eben die geplante Steueränderung und da habe ich schon was geschrieben dazu oder ich schreibe hier und da in solche Fachmagazine, ja, und das macht mir halt irgendwie auch, das ist irgendwie cool, weil du kannst dann halt einfach einmal, also ich habe jetzt zum Beispiel, was ich total stolz bin drauf ist, dass ich mein ganzes Leben lang, wenn ich was publiziert habe, habe ich nur, also im steuerlichen Sinne, nur zum Thema Krypto-Assets publiziert, Das ist super, weil ich habe nie was publiziert zu irgendwas anderen steuerrechtlich, sondern immer nur bezogen im Registrierkassenpflicht für Bitcoin-Automaten zum Beispiel, dann war es Mining, wo ich einiges publiziert habe. Und das ist einfach spannend. Ja. Und das ist eben das, der Mehrwert auch, weil die Leute sind auch extrem dankbar, weil dann wieder was zum Lesen gibt. Aha, da hat wieder die in Enzinger drüber nachgedacht, das könnte vielleicht richtiger Zugang sein. Und man wird auch wahrgenommen. Also ich glaube auch, dass ich tausche mich auch immer mit der Finanzverwaltung auch ein bisschen aus. Also ich kenne halt, versuche das auch meine Fühler irgendwie so auszustrecken, wo sind die Leute in der Finanzverwaltung, die eben dem Thema gegenüber mit dem zu tun haben, und dann tauscht man sich halt aus. Ja. Und da habe ich schon das Gefühl, dass auch viel Input schon gekommen ist, eben auch von der DAA, von der Digital Asset Association, wo wir ja auch immer Stellungnahmen schreiben, das dann auch aufgenommen wird.
Das heißt, dass die Steuerberater, Berufskolleginnen, Kollegen, die dich vor ein paar Jahren gewarnt haben, belächelt haben und so, die müssen jetzt deine Fachartikel lesen, um am Ball zu bleiben. Ne?
Richtig, und da ist noch ein Thema, das ist auch, was mich ganz stolz macht. Es gibt eben bei der Fortbildungseinrichtung der Steuerberater gibt es eben einen Krypto-Assets-Lehrgang, den habe ich eben aufgebaut. Und der ist, letztes Jahr war es der bestbesuchte Lehrgang überhaupt. Das waren, glaube ich, 42 Kollegen, die online diesen Lehrgang gemacht haben, weil natürlich in diesem Bereich die Nachfrage enorm ist. Also und das ist eben super, weil da ist für mich auch wieder, ich bin bekannt unter den Kollegen jetzt mittlerweile, die sagen auch, geben oft auch Klienten, die kryptobezogen sind, sagen, okay, geh zu Enzinger, aber die kennen sie aus, ja, weil ich möchte das gar nicht machen, ist mir zu kompliziert. Und so ist das Ganze halt gewachsen.
Und es wird wahrscheinlich, oder wie du gesagt hast, sicher noch weiter wachsen. Nathalie, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du extra nach Wien gekommen bist. Ich hoffe, wir können das bei Gelegenheit fortsetzen. Ich wünsche dir alles Gute.
Danke, Nico.
Hallo, liebe Leute. Hier ist Community Manager Luca. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir freuen uns sehr über viele Likes und Sterne bei Apple, Spotify und allen anderen Plattformen. Schickt uns unsere Fragen, Hinweise und kreative Beleidigungen an hallo@wasbitcoinbringt.com und besucht uns auf YouTube, denn jede Folge erscheint auch als Video. Liebe Grüße aus Wien. Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.